Es geht also um das Thema Aberglauben und im Unterschied dazu um den Glauben. Sie wissen ja, dass es viele, viele abergläubische Vorstellungen und Ängste gibt in unserem so aufgeklärten Europa. Da kommt eine Frau zu ihrem Pfarrer und sagt: Herr Pfarrer, na was ist, sagt er, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, ist das wahr, dass eine schwarze Katze Unglück bringt? Da sagt der Pfarrer: Ja, also das kommt darauf an. Worauf kommt das an, Herr Pfarrer? Naja, ob man ein Mensch ist oder eine Maus, sagt der Pfarrer. Er wollte damit sagen, wenn Sie ein Mensch sind, haben Sie vor einer schwarzen Katze nicht zu befürchten. Aber wenn Sie eine Maus sind, dann wird das problematisch. Ihr Lieben, die Dinge sind natürlich ernst, mit denen wir hier heute Abend zu tun bekommen. Und dennoch meine ich, ist es gut, dass wir am Anfang von vornherein eine gewisse Lockerheit an den Tag legen und nicht in eine falsche Dramatik hineinverfallen. Ich meine das darum, weil der eigentliche Feind des Glaubens, der eigentliche Feind, der hinter den Mächten des Aberglaubens steht, ein längst besiegter Feind ist. Ich kenne Christen, die haben ein dickes Fell bis dort hinaus. Nur wenn es um abergläubische Dinge geht, dann sind sie unendlich erregt, meines Erachtens manchmal zu viel. Denn so viel Beachtung, wie wir dem dann auch manchmal im Negativen beimessen, so viel Beachtung sollte man dem Teufel nun auch wieder nicht schenken. Ich habe einmal eine kleine Begebenheit gehört, von der ich nicht mehr weiß, um wen es sich hier gehandelt hat. Da ist ein Gottesmann, und Gottesmänner und Gottesfrauen werden ja in besonderer Weise oft angefochten. Der wird nachts plötzlich wach und sieht an seinem Fußende den leibhaftigen Teufel sitzen. Nicht, und der knurrt ihn so an. Und dann guckt er, reibt sich die Augen und dann sagt er: Ach, du bist es bloß. Legt sich zur Seite und schläft weiter. Das ist ein bisschen, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist so ein bisschen die Haltung, die wir brauchen, finde ich. Ja? Wir kommen grundsätzlich als Christen von dem her, der den bösen Feind besiegt hat. Ach, du bist es bloß. Ich möchte damit die Dinge nicht verniedlichen, und das werden Sie gleich schon merken, dass sie nicht niedlich sind. Aber ich möchte von vornherein dem Ganzen eine unerlaubte Dramatik nehmen, dass wir nicht so tun, als sei das nun das Allerschlimmste auf der Welt, es mit dem Teufel zu tun zu kriegen. Das ist furchtbar schlimm. Der Teufel ist besiegt, der Böse ist auf Golgatha besiegt. Das will ich grundsätzlich sagen. Darum heißt ja auch unser Thema Aberglauben oder Aberglauben. Wir wollen dem Aberglauben den lebendigen Glauben an den lebendigen und auferstandenen Jesus entgegensetzen. Nun lassen Sie mich beginnen, und ich möchte beginnen mit einem Erlebnis, das ich vor etlichen Jahren einmal gehabt habe. Damals lebten wir noch in der Bundesrepublik Deutschland. Und da war ich mal mit meiner Familie an der Nordsee. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal an der Nordsee war, nicht? Ist ganz weit im Norden, klingt schon fast nach Nordpol, nicht? Für uns Österreicher ist das ganz weit weg. Also wir machten damals Urlaub an der Nordsee, wir hatten wunderschönes Wetter. Und dann habe ich so einen großen bunten Ball gekauft, den man so aufbläst, nicht? Wie man so am Strand, so, Sie kennen das, mit diesen bunten Bällen so spielt. Und damit spielten wir dann ja auch am Strand. Und mein Ältester nimmt dann diesen Ball, nicht? So wie Söhne von Pfarrern manchmal sind, ungehobelt und wild, nicht? Nimmt den Ball und schießt ihn mit dem Fuß, so hoch er nur konnte. Dann war so ein bisschen Wind auch, so seeeinwärts. Und dann landete dieser schöne große Ball etwa 20 Meter weit hinten im Wasser. Unser schöner bunter Ball. Tja, was blieb mir nun anderes übrig? Ich musste hinterher, nicht? Wenn die Kinder was ausfressen, wer muss es ausbügeln? Der Vater. Nun habe ich als Landratte absolut keine Ahnung von den Tücken der Nordsee. Das war wohl Ebbe und der Wind ging seewärts und ich dann rein ins Wasser und merke dann, dass der Ball abtreibt. Nun hatte ich natürlich auch so meinen Ehrgeiz und der Ball hatte auch sein Geld gekostet. Ich also mutig und verwegen hinterher. Und zunächst, weil ich selber noch nicht sehr tief im Wasser war, kam ich jetzt auch immer näher. Ich würde sagen, so etwa bis auf 3-4 Meter kam ich an diesen Ball heran. Das Wasser ging mir inzwischen bis zum Bauch. Und nun passierte etwas ganz Eigenartiges. Der bunte Ball tanzte immer vor mir her. Und ich kriegte ihn nicht zu fassen. Das gibt's doch nicht, sagte ich. Nicht? Ich muss dich doch gleich zu packen kriegen. Es gelang nicht. Immer wieder setzte ich an, das Wasser ging mir inzwischen bis zur Brust, man wird dann natürlich selber etwas langsamer, und dann dachte ich, gleich habe ich dich, und wieder klappte es nicht. Der bunte Ball tanzte und tanzte, als wollte er sagen, komm doch, krieg mich doch. Und ich versuchte es immer wieder, und es gelang einfach nicht. Ganz langsam sah ich dann ein, es hat wohl keinen Zweck. Der Ball trieb zügig ab und enttäuscht, und ich muss schon sagen, ziemlich ärgerlich, nicht? Wir wissen ja, Geld kostet ja, hat er gekostet, nicht? Ziemlich ärgerlich drehte ich mich um und wollte zurück. Und in dem Moment stellte ich fest, wie weit ich selber abgetrieben war. Ich sah kaum noch den Strand. Von meinen Kindern und von der Familie keine Spur. Ich war ganz weit abgedriftet, aber das Schlimmste war etwas anderes. Der Sog, der den Ball abgetrieben hatte, war nicht nur an der Oberfläche, sondern der lag darunter, der lag in der Tiefe. Eine unsichtbare Kraft drückte mich und zog an mir und wollte mich hinausziehen in die offene See. Als ich dann zurück wollte, als ich also an Land wollte, da merkte ich, dass ich gegen diesen Sog kaum noch ankam. Später haben mir Leute gesagt, die davon etwas wissen, du bist in eine Unterströmung geraten, weißt du das eigentlich? Du bist in eine Unterströmung geraten. Und gegen diese Unterströmung kam ich kaum noch an, mit unendlicher Mühsal habe ich mich Schritt für Schritt zurückarbeiten müssen. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es ging gerade noch. Und darum ging es auch gerade noch einmal gut. Wissen Sie, was mein Glück war, mein absolutes Glück in dieser Situation, dass ich gerade noch etwas Boden unter den Füßen hatte. Das war mein Glück. Hätte ich den nicht mehr gehabt, vielleicht hat es sich nur noch um 5 bis 10 Metern gehandelt, wäre ich niemals mehr aus eigener Kraft rausgekommen. An Unterströmungen sind dort schon viele, viele Menschen zugrunde gegangen. Das ist ein unheimlich schwerer Sog. Und ihr Lieben, heute habe ich von einem Sog zu sprechen, der ungleich schwerer ist. Und in diesem Sog, von dem ich hier heute Abend zu reden habe, ist nicht nur zeitliches Leben bedroht, sondern im Grunde genommen ewiges Leben. Und hier kommt man aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Hier braucht man die Kraft dessen, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und wer diese Macht nicht in Anspruch nimmt, der wird hineingerissen in eine grausame Tiefe ewiger Verlorenheit. Ob er das glaubt oder nicht, das ist überhaupt nicht die Frage. Ob er das wahrhaben will, ist überhaupt nicht die Frage. Ob er das für denkbar hält, ist überhaupt nicht die Frage. Nicht wir bestimmen über Wahrheit, ihr Lieben, sondern Wahrheit bestimmt immer über uns. Ich rede hier von dem Sog und von der Macht des Aberglaubens. Es geht um die Bedrohung unseres Lebens in Zeit und Ewigkeit, durch diese sich so interessant gebende, bunt schillernde und oft fromm sich schminkende und dennoch teuflisch zerstörende Macht. Ihr Lieben, auf den Wellen des Aberglaubens schwimmen viele bunte Bälle. Sie sind begehrenswert. Man möchte sie haben. Tu nur ein paar Schritte, dann hast du uns ja, sagen diese bunten Bälle. Ein ganz weites Feld an okkulter und abergläubischer Betätigung tut sich nämlich für uns auf. Ein ganz weites Feld. Man könnte sagen, es ist schon fast eine Wissenschaft für sich. Fachleute unterscheiden zwischen diesen sogenannten außersinnlichen Wahrnehmungen und zwischen außersinnlichen Beeinflussungen. Ich will das wenigstens ganz kurz einmal überblicksmäßig sagen, was es dort für Möglichkeiten, für Paletten, für bunte Bälle gibt, die uns natürlich in einer seltsamen Tiefe berühren und reizen. Da ist zunächst mal der sogenannte Spiritismus. Unter den Spiritismus zählt man Totenerscheinungen, Glasrücken, Tischollrücken, Trancereden, das automatische Schreiben. Dann, es gehört mit zu diesen außersinnlichen Wahrnehmungen, das ist diese sogenannte Hyperästhesie, die Überempfindlichkeit, mit dem wir es hier in Österreich, habe ich den Eindruck, in besonderer Weise viel und oft zu tun haben. Telepathie, Hellsehen, Wahrträume, Hellfühlen. Dann die sogenannte Mantik, das ist die Wahrsagerei, Kartenlegen, Astrologie. Dann Routengehen und Pendel. Viele meinen, na ja, also das ist doch, kann doch nicht so ganz schlimm sein. In einer ganz gewissen Weise ist es vielleicht, hat es natürlich einerseits was mit natürlichen Dingen zu tun. Ich bin nur immer sehr erstaunt gewesen bei Menschen, die damit zu tun haben, wie sehr sie doch in den Bann dieser Dinge selber gezogen worden waren. Dann gibt es die außersinnliche Beeinflussung. Zu einigen Dingen werde ich nachher noch direkter etwas sagen. Da gibt es die sogenannte Laienhypnose, der Heilmagnetismus, das magische Besprechen, die Fernbeeinflussung, schwarze und weiße Magie, die Blutsverschreibungen, der Fetischismus. Und dann gibt es noch die außersinnlichen Erscheinungen, unter denen die sogenannte Materialisation ja wohl das erstaunlichste und seltsamste Phänomen ist, dass da durch bestimmte Medien Geister in einer spiritistischen Runde erscheinen und diese Geist durch einen Geist dann richtig erkennbar wird als eine Person, die seltsam durchsichtig ist und dann nach einer gewissen Zeit plötzlich in sich zusammenfällt, kann man kaum sagen, in sich zusammenfließt. Und plötzlich ist hier aus dieser seltsamen Gestalt bleibt ein Stückchen Materie übrig. Darum heißt das Materialisation. Es bleibt so eine kleine Handvoll klebrige Masse zurück. Das sind ganz seltsame Dinge, die da zu vermelden sind. Und dann kommt dazu noch der sogenannte Spuk. Ihr Lieben, geistliche Menschen sind Menschen, die eine Mitte ihres Lebens kennen. Und diese Mitte heißt Jesus Christus. Geistliche Menschen sind von all diesen Dingen tief abgestoßen. Grundsätzlich. Tief abgestoßen. Sie haben keine panische Angst davor, aber es widert sie an. Sie sind tief abgestoßen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass diese dämonischen Elemente von geistlichen Menschen tief abgestoßen sind. Das ist nämlich ganz seltsam. Wenn bei einer spiritistischen Sitzung ein lebendiger Christ dabei ist, ich rede nicht von einer kirchlichen Karteileiche, sondern ein lebendiger Christ, der ganz klar im Glauben an Jesus Christus steht, wissen Sie, was dann passiert? Dann passiert das Seltsame, dass nichts passiert. Dass in dieser spiritistischen Sitzung die Dinge nicht funktionieren, die sonst funktionieren. Und sei es beim Tischelrücken, Das funktioniert immer nur dort, wenn es ein Kreis von nicht geistlichen Menschen ist, dann funktioniert es. Ist ein Christ darunter in diesem Raum, dann funktioniert es nicht. Das ist wiederholt, immer wieder bezeugt worden. Haben mir mehrere Christen gesagt, die für meine Begriffe fast mit dem Feuer spielten, aber gesagt haben, ich will mal dabei bleiben. Und dann wurde gesagt, irgendjemand ist hier, der stört. Irgendjemand ist hier, die stört. Es gelingt nicht. Ich habe vor einiger Zeit mal über diese Dinge in einem Gasthaus gesprochen, auch in Oberösterreich. Dann kam hinterher jemand auf mich zu, schwitzte an der ganzen Stirn und wischte sich die Stirn da und sagte, wissen Sie eigentlich, dass eine unheimliche Kraft von Ihnen ausgeht? Sagte er zu mir. Ich dachte erst, es war so ein Saal, ich hatte kein Mikrofon, ich hatte ziemlich laut geredet, nicht? Da dachte ich, der meinte, dass ich so laut reden könnte oder sowas. Nein, der meinte was anderes. Der sagte, ich habe da gesessen. Er sagte, ich bin hier der Pendler dieses Ortes. Das war so, der pendelte dauernd Sachen aus. Ich habe da gesessen und wollte meinen Pendel ständig gegen sie ausschlagen lassen. Und dann sagte er, und dann ist etwas geschehen, was ich noch nie erlebt habe. Der Pendel ging nie gegen sie, sondern ging immer so zur Seite. Dann sagte er, darf ich mal versuchen? Holte seinen Pendel raus, hielt den mir gegenüber und fing an, auf diesen Pendel einzureden. Tu's, tu's. Aber der Pendel ging nicht so, sondern ging so. Das hätte er noch nie erlebt. Tja, dann haben sie es noch nie bei Christen gemacht. Christen stehen unter einer Mächtigkeit, unter der ihr euch nichts vorstellen könnt. Und dann habe ich mit diesem Mann lange geredet. Und dann habe ich festgestellt, dass er ein tief unglücklicher Mensch war. Der war nicht glücklich bei dem, was er tat. Ganz und gar nicht. Also noch einmal, sagen wollte ich, geistliche Menschen sind tief abgestoßen. Und diese bösen Geister, mit denen man es hier wirklich zu tun hat, sind ihrerseits von geistlichen Menschen abgestoßen. Sie kommen nicht zum Zuge, wenn wirkliche Christen dabei sind. Aber es gibt nun andere Menschen, bei denen Jesus Christus noch nicht die Mitte ihres Lebens darstellt. Ich sage noch nicht, weil ich es für jeden Menschen erhoffe, dass Jesus die Mitte seines Lebens wird, dass er der Herr ihres Lebens wird. Aber diese Menschen, die noch nicht unter der bewahrenden Macht Jesu stehen, bei denen ist das anders. Die sind nicht abgestoßen von diesen Dingen, sondern die sind innerlich geradezu wie von einer Gier oft gepackt. Eine unheimliche, nicht nur Neugier, sondern es ist noch eine andere Gier, die sie in einer ganz tiefen Tiefe erregt. Da wollen sie dabei sein, da wollen sie was miterleben. Das ist das Zeichen eines ungeistlichen Menschen, dass ihn an dieser Stelle eine Gier packt. Er ist nicht abgestoßen, im Gegenteil, er ist angezogen. Da können Sie sich selbst einmal prüfen und fragen, bin ich ein geistlicher Mensch oder bin ich auf dem Wege, ein geistlicher Mensch zu sein? Oder bin ich, ja, man muss das dann mal so sagen, ein ungeistlicher Mensch? Ich habe nicht gesagt unfromm. Das sind alles irgendwie fromme Leute, die sich damit beschäftigen. Das sind alles irgendwie religiöse Leute, die sich damit beschäftigen. Das ist ja gerade das Problem. Das heißt, es geht ja nicht darum, ob jemand religiös ist, sondern, oder ob jemand ein bisschen christlich ist. Es geht darum, ob jemand Christ ist, unter der Herrschaft Gottes steht. Alle Hindus sind religiös, alle Mohammedaner sind religiös, alle Buddhisten sind religiös, aber sie stehen nicht unter der Herrschaft des Herrn aller Herren. Das ist doch das Problem. Also es geht hier nicht um religiös oder so etwas, sondern es geht darum, ob Christus der Herr ist. Darum geht es, prüfen Sie sich selbst. Wo es nicht der Fall ist, zieht einen das seltsam an. Seltsam. Ihr Lieben, was ist das denn nun eigentlich, was dahinter steht? Das ist die Frage, die uns jetzt mal einen kurzen Moment lang leiten soll. Wer oder was steht dahinter? Was ist das, was eigentlich dahinter steht? Ihr Lieben, Wenn ich nochmal an mein Nordsee-Erlebnis denke, so waren das ja zwei Dinge, die mich in diese bedrohliche Lage brachten. Da war zunächst der bunte Ball, der war schön und begehrenswert und ich wollte ihn wiederhaben. Nicht 2-3 Meter, da tanzte er vor mir auf den Wellen und noch ein paar Schritte und noch ein paar Schritte, sagte ich mir, dann hast du ihn erreicht. Ihr Lieben, auf den Wellen des Aberglaubens schwimmen auch viele bunte Bälle. Die sind begehrenswert, habe ich gesagt. Man möchte sie haben, nicht? Und dann geht's auch nach dieser Melodie. Tu nur ein paar Schritte und dann hast du uns. Die Verführungsmacht des Aberglaubens liegt zunächst in einem äußeren Reiz. Der Reiz besteht in der Aussicht, Grenzen zu überschreiten. Grenzen, die uns im Rahmen der Schöpfung gegeben sind. Der abergläubische Mensch wird grundsätzlich zum Grenzüberschreiter. Lassen Sie mich einige Grenzen nennen, die uns gesetzt sind, und lassen Sie mich einige Versuche aufzeigen, diese Grenzen zu überschreiten. Zunächst ist dort die Grenze der Zeit. Wir alle miteinander sind an die Zeit gebunden, wir sind der Zeit ausgeliefert. Das ist so. Nicht, wenn ich Sie so sehe, nicht? Wir sind alle schon älter geworden, als wir schon mal waren. Stimmt's? Nicht? Stimmt. Nicht? Selbst Frau Pfarrer, nicht? War auch schon mal jünger, nicht? Obwohl sie ja noch sehr jung ist, aber sie war schon mal jünger, nicht? So ist es. Selbst die netten Konfirmanden, die da sitzen, nicht? Ihr seid auch nicht mehr die Jüngsten, nicht? Wie alt bist du da? 14. Wie heißt du? Andreas. Andreas, ich sage dir etwas, was du längst weißt. Andreas, du bist nicht mehr der Jüngste. Ne? So ist es. Das ist so. Wir unterliegen der Zeit, wir sind der Zeit ausgeliefert. Und nun haben wir die Zeit eingeteilt in 3 Kategorien, in 3 Gruppen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und die Zukunft, die hat es uns besonders angetan. Ich weiß, manch ein Mensch möchte gern Vergangenes ungeschehen machen. Aber er kann es nicht und er wird es nie können. Zwischendurch eins, wenn in deiner Vergangenheit etwas liegt, was dich schwer bedrückt und schwer belastet, einer hat die Möglichkeit, sogar Vergangenes durchzustreichen. Und das ist der, dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zur Verfügung stehen, der lebendige Gott. Vergebung der Sünden ist darum möglich, weil Gott Vergangenes durchstreichen kann, als wäre es nie geschehen. Ich tilge deine Sünde, sagt die Heilige Schrift mal, wie eine Wolke. Gott kann Vergangenes ganz und gar auslöschen. Das ist das Geheimnis der Vergebung der Sünden, wenigstens ein Aspekt darin. Aber, das wissen wir grundsätzlich, ist die Vergangenheit uns nicht zugänglich. So versuchen wir es dann sehr gerne mit dieser anderen Kategorie, und das ist die Zukunft. Zukunft, ihr Lieben, liegt seit je als das Unbekannte, als das Geheimnisvolle vor uns. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Und er möchte es doch so gerne wissen. In der Bibel bekennt der Beter einmal sehr fröhlich und sehr befreiend Folgendes. Er sagt, meine Zeit steht in Gottes Händen. Das genügt ihm, verstehen Sie? Er weiß, seine Zukunft ist längst bei Gott geborgen. Längst bei Gott geborgen. Man sagt ja heute, dass wir Menschen von einer großen Zukunftsangst befallen sind. Was wird werden? Vor 2 Tagen hat mir noch ein Fachmann gesagt, der wohl wirklich einigen Durchblick hat, der hat gesagt, in Österreich werden manche Lichter ausgehen. Nicht unsere verstaatlichten Industrien, die Föst, sagt er, ist am Ende. Am Ende, die Steirerwerke sind am Ende. Ja? Das ist alles nur noch so ein bisschen Flickwerk, was da gemacht wird. Nicht? Der sagt, das dauert nicht mehr lange, wartet es ab, dann melden die Steirerwerke Konkurs an. Ich kenne mich da nicht so aus, aber der kennt sich aus. Und wenn man das dann so hört, Mensch, dann denkt man, was wird denn werden? Zukunftsangst, verstehen Sie? Ich kenne junge Leute, die haben mir gesagt, die verheiratet sind, ich weiß gar nicht, wir wissen gar nicht, ob wir noch Kinder in die Welt setzen sollen. Was wird man mit diesen Kindern werden? Zukunftsangst. Der Beter der Heiligen Schrift aber sagt, meine Zeit liegt in Gottes Händen. Darf ich dir was sagen? Nicht, wir steuern ja langsam auf das Jahr 2000 zu. In 13 Jahren ist es soweit. Vielleicht hast du Angst. Was wird dann sein? Eines wird sein. Im Jahre 2000 ist unser Herr schon jetzt, denn das ist für ihn jetzt schon Wirklichkeit. Da ist er schon. Das weiß der Beter. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Aber ihr Lieben, viele sind ja keine Beter mehr. Das heißt, viele wissen das nicht mehr. Viele sind ja keine Menschen mehr, die aus der Heiligen Schrift leben. Die leben aus der Kronenzeitung. Und da liest man sowas ja nicht. Verstehen Sie? Viele wissen das nicht mehr. Und wer das nicht mehr weiß, meine Zeit steht in Gottes Händen. In ihm muss doch die Zukunftsangst hochkriechen, wie ein Gespenst. Muss doch. Viele wissen es nicht. Andere gibt es, denen genügt es nicht, dieses Wissen, meine Zeit ist in Gottes Händen. Und so werden sie getrieben von der Gier, die Zukunft schon jetzt in der Gegenwart zu sehen. Ihr Lieben, zum Beispiel im vergangenen Krieg, da gab es manche Leute, die getrieben waren von der Sorge, manche Frauen hat es dort gegeben, von der Sorge, wo ist jetzt mein Mann, wo ist jetzt mein Sohn, wird er wiederkommen? Und wenn sie dann keine direkte Gottesbeziehung, keine direkte Beziehung zu Jesus hatten, dann sind sie in ihrer Unwissenheit und gleichzeitig in ihrer Sorge und Angst zu Kartenlegern und zu Wahrsagern gegangen. Ich kann doch keinen Stab über sie brechen. Das will ich auch gar nicht. Und ich bin auch nicht ihr Ankläger und will es wahrhaftig nicht sein. Ich weiß, dass hier so vieles aus purer Unwissenheit auch geschieht. Das ist dann ein ganz, ganz großes Elend, wenn sich Menschen dann in die Hände der Wahrsager begeben hatten, aus dieser begründeten Sorge heraus. Und wir wollen solche Menschen nicht verachten. Aber dennoch muss man um der Liebe zu solchen Menschen willen mal ganz klar sagen, welche schreckliche Verirrungen dahinter stehen. Wissen Sie, diese Gier, darüber hinaus etwas zu wissen, über die Grenze seiner Zeit hinauszukommen, hat manch ein Mittel ersonnen. Manch ein Mittel ersonnen. Oder sind ihr die Mittel hingehalten worden? Manch ein Mittel, die Zukunft zu schauen. Da gibt es Leute, die können einem im Kaffeesatz die Zukunft lesen, wie sie sagen. Kartenleger wollen dir etwas über deine Zukunft sagen. Andere schauen in deine Hand und treiben Handliniendeutung. Andere bieten die Horoskope an. Oder man kann zu Wahrsagern anderer Art gehen. Man will es wissen. Man möchte sie überwinden, diese Bindung an die Zeit. Die Bindung an die Gegenwart. Man möchte hineinschauen in die Zukunft. Also das ist diese eine Grenze. Wir sind gebunden an die Zeit. Eine andere Grenze besteht für uns in den Naturgesetzen. Ihr Lieben, wir haben die Naturgesetze nicht gemacht und darum haben wir auch keine Macht über die Naturgesetze. In spiritistischen Sitzungen aber wird der Versuch unternommen, Naturgesetze zu durchbrechen, das heißt, eine geheimnisvolle Macht zu gewinnen. Zum Beispiel das Phänomen des klassischen Tischrückens sei hier als Beispiel genannt. Ich meine jetzt nicht so dieses Tischherrrücken, darüber rede ich gleich noch etwas, was in vielen, vielen Kreisen in Österreich eingebrochen ist, sondern das klassische Tischrücken. Nicht? Da handelt es sich um einen großen, schweren Tisch, der plötzlich in spiritistischen Sitzungen seiner Schwerkraft enthoben wird. Also hier wird ein Naturgesetz aufgehoben und plötzlich geht dieser ganze schwere Tisch unter die Decke. Das ist von anerkannt zuverlässigen Leuten berichtet, die solche Dinge untersucht haben, Parapsychologen und so weiter. Also das Überspringen dieser Naturgesetzlichkeit, Schwerkraft. Auch gewisse Heilungspraktiken gehören dazu. Zum Beispiel, wie man in Deutschland sagt, das Besprechen von Vieh oder auch von Menschen. Hier in Österreich nennen wir das Wenden. Das Wenden. Wenn du eine Gürtelrose hast, kannst du erleben, dass, oder viele Warzen meinetwegen an den Fingern, an den Händen, kannst du erleben, dass dir jemand sagt, du, ich weiß deine Adresse. Und dann schickt man dich zu einer Wenderin oder zu einem Wender. Und dann ist es tatsächlich so. Nicht diese Dame oder dieser Mann spricht dann also irgend so ein bisschen was Seltsames über deine Warzen aus und innerhalb von einigen Tagen sind die Warzen weg. Kein Arzt hat die weggekriegt. Ich will damit sagen, das ist nicht einfach dummes Zeug, sondern dahinter steckt eine wirkliche Mächtigkeit. Eine wirkliche Mächtigkeit. Und das ist ja gerade das Schlimme daran, wenn es mal nur dummes Zeug wäre. Dann wären wir durch ein bisschen Aufklärung dann über den Berg. Nein, es stecken dahinter Mächtigkeiten. Also dieses Wenden, das ist also eine ganz schlimme Sache. Wenderinnen und Wender, das könnt ihr sehen, können zwar sehr religiös sein, aber nur immer im Sinne von heidnischer Volksfrömmigkeit, sind niemals Menschen im lebendigen Glauben, an den lebendigen Jesus Christus. Könnt ihr darauf an. Dazu gehört dann auch das ganze Gebiet des Heilmagnetismus, nicht, wo dann auch seltsame Dinge dann ausgesprochen werden über Menschen. Gleichzeitig werden magnetische Kräfte, die natürlich da sind, werden dann da angewendet. Und ihr Lieben, dass so etwas hilft, das überzeugt viele von der Güte solcher Handlungen. Also, wir haben zwei Dinge schon gesehen, an die wir gebunden sind, die Zeit, die Naturgesetze. Jetzt gibt es noch eine dritte Grenze, die ich nennen möchte. Und diese dritte Grenze besteht in unserer grundsätzlichen Bindung an das Irdische, an das Diesseits überhaupt. Die Grenze zum Jenseits zu überspringen, zu einem Hinüber und Herüber zu kommen, das ist ein uraltes Verlangen des Menschen. Und dieses Verlangen kann nun nicht so ohne weiteres befriedigt werden. Also bedient man sich okkulter Mittel und Machenschaften. Das Befragen von Toten ist eben nicht nur eine Praxis grauer Vorzeit oder primitiver Religionen, das auch. Aber das wird bis heute geübt, und zwar in diesem unserem Land hier. Nach Aussagen, die ganz und gar nicht anzuzweifeln sind, erscheinen die Geister von Verstorbenen, wenn man sie über ein Medium oder auch in direkter Weise bei Beachtung okkulter Regeln anruft. Und ihr Lieben, wer solche Möglichkeiten bezweifelt und sie schlicht als Humbug erklärt, den sollte es zu denken geben, dass namhafte Mediziner, Tiefenpsychologen und Theologen nach eingehender Beschäftigung mit solchen Phänomenen zu ganz anderen Ergebnissen gekommen sind. Und hier hinein gehört vielleicht auch, und das möchte ich mal exemplarisch nennen, weil es sehr oft vorkommt unter uns hier in Österreich, das sogenannte Tischherrlrücken. Es gehört seiner Erscheinung nach in den Bereich des Spiritismus. Spirit heißt ja eigentlich Geist. Spiritismus ist das Anrufen von Geistern, ist Geisterbeschwörung. Ich will kurz darstellen, wie die Dinge dann aussehen. Es gibt da so einen kleinen Tisch, der ist etwa so groß, etwas größer als ein Tisch, meinetwegen einer Puppenstube, könnte man sagen. Ich habe in oberösterreichischen Zeitungsannoncen gesehen, dass Tischlermeister sich anbieten und sagen, nicht, bei uns können Sie kaufen kleine Tische zum Tischlerrücken, können Sie kaufen, werden richtig produziert. Das Furchtbare ist, die Dinge funktionieren wirklich, das ist das. Also, kleiner Tisch mit vier Beinen. Ein Bein davon besteht aus einem Bleistift. Und dann setzt sich eine Gruppe von Menschen, die das jetzt betreiben wollen, das machen Kinder in den Schulen heute, ja, setzen sich dann zusammen und befragen das Tischchen, nicht, und berühren sich gegenseitig, indem sie dann so einen sanften Druck auf diesen Tisch ausüben. Und plötzlich fängt das, wenn man jetzt irgendetwas fragt, fängt das Tischchen an, sich zu bewegen und eine Antwort zu schreiben durch diesen Bleistift, der dann da so drauf ist. In Niederösterreich ist vor 2 Jahren Folgendes passiert, hat sich so eine Gruppe von Schülern damit befasst und dann hat ein Bursche, ein 15-Jähriger, gesagt, sag mir, wie alt ich werde. Und dann schrieb dieses Tischlein 16. Dieser junge Bursch ist fast durchgedreht, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Ja, wenn man jetzt fragt, wer bist du? Also diesen Geist befragt, wer bist du, der du dahinter stehst? Dann wird ein Name geschrieben, ein Name, der Name immer eines Verstorbenen. Es hat also in irgendeiner Weise etwas mit Totenbefragung zu tun. Der Geist eines Toten, wenigstens sieht es so aus, meldet sich hier. Nun kommt es darauf an, wie man das denn nun deuten möchte. Dass diese Dinge faktisch und praktisch so passieren, das ist viel und oft belegt. Wie aber wollen wir das deuten? Ihr Lieben, es gibt da natürlich verschiedene Möglichkeiten der Deutung. Es gibt zunächst mal die Deutung, ich will es mal so sagen, die sogenannte innerweltliche Deutung. Die innerweltliche Deutung heißt, dafür gibt es dann auch ein Fremdwort, das heißt Psychokinese. Psycho, nicht, das ist die Seele, und Kineo heißt, ich bewege. Die Seele, das ist jetzt die Deutung, die Seele der Menschen, die da jetzt beteiligt sind, oder eines der Beteiligten, oder vielleicht eines, der jetzt gar nicht da ist, aber dessen seelische Kräfte man anzapfen kann, die Seele eines Menschen bewegt jetzt diesen Tisch. Aber das spielt sich dann immerhin noch ab, sozusagen im Bereich des Innerweltlichen, Psychokinese nennt man so etwas. Ich lese Ihnen einmal, ich habe mir das mal gerade rauskopiert aus einem Buch, wo das so innerweltlich gedeutet wird. Und Sie merken selber so ein bisschen die Hilflosigkeit. In Wirklichkeit dürften nicht die Geister der Abgeschiedenen antworten, dürften, Sie sehen, dass dieser Verfasser selbst schon etwas unsicher ist, sondern vergessene Erinnerungen der Sitzungsteilnehmer erwachen und teilen sich psychokinetisch diesem Tisch mit. Können Sie sich das vorstellen? Es erwacht eine Erinnerung in Ihnen und diese Erinnerung ist in der Lage, den Tisch zu bewegen. Muss man schon ganz schön blöd sein, um sowas zu glauben. Ne? Aber das können Sie also in ganz wissenschaftlichen Büchern lesen. Ne? Die Erinnerung bewegt den Tisch und dann schreibt da nun die Erinnerung was hin. Also ich muss manchmal sagen, also blöder geht es noch wirklich nicht mehr. Also, dann geht's weiter. Es könnte auch ein Anwesender, in selteneren Fällen sogar ein Abwesender, telepathisch abgezapft werden. Auch könnten sich verdrängte Wünsche oder Erwartungen der Beteiligten in unwillkürliche Muskelbewegungen umsetzen. Urheber aller Bewegungen dürften in jedem Fall die Anwesenden selber sein. Die Geisterwelt, falls es sie gibt, man merkt, also er glaubt auf jeden Fall nicht daran, würde den Fragenden vielleicht Weiseres mitzuteilen haben, als das Tischchen es meistens vermag. Die vermeintlichen Antworten der Toten, so nichtig sie sein mögen, wirken sich aber, und das stimmt nun wieder, auf manche Teilnehmer einer solchen Sitzung tief verstörend aus. So, das ist nun diese eine Deutung, die psychokinetische Deutung. Jetzt gibt es ja eine sogenannte Eigendeutung. Wenn ich das Tischchen befrage, wer bist du? Dann, ich sagte es schon, erscheint der Name eines Verstorbenen auf dem Papier. Man hat also ein großes Stück Papier, meistens so groß wie der ganze Tisch. Man kann fast sagen, ein Tischtuch aus Papier, um das noch nur praktisch zu klären. Darauf wird das dann geschrieben. Also die Eigendeutung ist, es handele sich hier um einen Verstorbenen. Was ist denn jetzt die Deutung der Heiligen Schrift? Die Heilige Schrift nennt diese Spielart des Spiritismus Tischlrücken nun so nicht. Aber die Heilige Schrift hat eindeutig über diese Dinge einiges sehr Entscheidendes zu sagen. Die Heilige Schrift sagt, das ist dämonisch. Das Seltsame ist auch, dass Menschen, wenn sie jetzt sehen, dass eine Antwort geschrieben ist, dass sie diese Antwort auch glauben. Wenn das aber dämonisch ist, heißt es, kommt es aus dem Bereich der Lüge. Die Heilige Schrift sagt, der Satan ist der Vater der Lüge. Ist der Vater der Lüge. Die Heilige Schrift würde das dämonisch nennen. Ich möchte Ihnen ganz ehrlich bekennen, früher habe ich sehr stark zu der parapsychologischen Deutung geneigt. Habe also gesagt, das ist so Psychogenese und so etwas. Heute weiß ich, das Neue Testament spricht eindeutig von Dämonie und das hat mir zu denken gegeben. eindeutig von Dämonie. Manche Dinge durchschaue ich in der Tiefe auch nicht. Nur, ihr Lieben, wenn jetzt diese parapsychologische Deutung, diese innerweltliche Deutung, dass die Erinnerung eines Menschen, der Gedanke eines Menschen den Tisch bewegt, wenn das stimmen sollte, so sehe und höre ich doch das eindeutige Nein Gottes zu allen Praktiken in dieser Richtung. Das eindeutige Nein Gottes zu allen Praktiken in dieser Richtung. Ich möchte Ihnen nur kurz ein paar Verse lesen aus Jesaja Kapitel 8. Da heißt es einmal: Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die toten Geister und Beschwörer befragen, und das ist genau diese Richtung, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Also keine Totenbefragung. Wir leben im Zusammenhang mit dem lebendigen Gott. Alle unsere Fragen wollen wir an ihn richten und es ihm überlassen, wie er uns seine Fragen beantwortet. Ja, aber nun könnte man natürlich Folgendes einwenden, und das höre ich oft. Ist das denn nun alles so schlimm? Soll der Mensch seine Sucht und seine Gier nach diesen Dingen denn nun einfach unterdrücken? Lass ihn doch mit allen Mitteln die Grenzen überschreiten. Lass ihn doch den Reiz des Unbekannten erjagen. Lass ihn doch sozusagen hinter die schillernden Bälle des Okkulten und des Aberglaubens hinterherlaufen. Ihr Lieben, ich würde dem sofort zustimmen, wenn der Mensch völlig unbehelligt zurückkehren könnte, strahlend und gesund an Leib und Seele, weil er sich hier im Einklang befindet mit Gott. Nur hier beginnt ja das eigentliche Problem. Hier beginnt es ja. Der Reiz, die Grenzen zu überschreiten, die Grenze der Zeit, der Naturgesetze und der Diesseitigkeit, dieser Reiz ist nicht einfach neutral. Hier liegt das Problem. Was meine ich? Ihr Lieben, in diesen Reizen liegt ein geheimes Versprechen. Und das Versprechen heißt, wenn dir der Blick in die Zukunft gelingt, dann wirst du etwas wissen, was menschlicher Erkenntnis normal entzogen ist. Es geht hier also um die Frage des Wissens. Wenn du die Grenze der Naturgesetze auch nur für einen Moment überspringst, wenn du vom Diesseits das Jenseits rufen kannst, sodass es dir erscheint, dann hast du eine Macht, die sonst niemandem gegeben ist. Es geht hier also zum anderen um die Frage der Macht. Wissen und Macht, das sind zwei elementare Versprechen. Und das berührt in uns diese seltsame Gier. Wer verspricht hier denn eigentlich Wissen und Macht? Nicht gebunden sein an die Zeit, so haben wir gesagt, das können Sie nicht, das kann ich nicht. Das kann nur allein der lebendige Gott. Naturgesetze aufheben kann nur der, der die Naturgesetze geschaffen hat. Und das ist wiederum der lebendige Gott. Die Grenze vom Jenseits zum Diesseits überschreiten kann nur, dem diese beiden Seiten der Wirklichkeit zugänglich und untertan sind. Und das ist wieder Gott. Ihr Lieben, das ist das Betörende und das Faszinierende an den Versprechungen des Aberglaubens. Sie versprechen übermenschliches Wissen, also göttliches Wissen. Sie versprechen übermenschliche Macht, also göttliche Macht. Und dieses Versprechen berührt uns in einer abgründigen Tiefe. Dieses Versprechen setzt einen taumelschweren Gedanken frei. Und dieser Gedanke heißt, dieses Versprechen heißt eigentlich, wenn du das tust, dann wirst du sein wie Gott. Dann wirst du sein wie Gott. Das ist das Versprechen, das die Macht des Aberglaubens uns gibt. Ihr werdet sein wie Gott, wenigstens ein kleines Stückchen, einen kleinen Augenblick, die Grenzen überschreiten, ein kleines bisschen sein wie Gott. Und an diesem Versprechen ist die Macht des Aberglaubens zu entlarven, zu identifizieren. Kommt Ihnen dieses Versprechen vielleicht bekannt vor? Ihr werdet sein wie Gott. Haben Sie schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? Wo steht das? Ja. 1. Mose 3, die Geschichte vom Sündenfall. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet nicht des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esset, da werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr Lieben, mit diesem Satz, den ich gerade gelesen habe aus dem Alten Testament, deutet die Heilige Schrift alles Elend dieser Welt. Aller Hass, alle Kriege, alle Zerstörung, alle Verlorenheit hat seine Ursache hier. Dass die Ursünde, die Urversuchung des Menschen ist, sein zu wollen wie Gott. Wir haben eben von der Zukunftsangst geredet, dass wir nicht mehr wissen, wo es hinausgeht. Wir sind ja wirklich dabei, unsere ganze Welt an den Abgrund zu reiten mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Die Ursache aber liegt hier, beschrieben im Alten Testament. Der Mensch macht sich über die Dinge her. Er will sein wie Gott. Und dann wird er dämonisch. Das ist doch Dämonie, was mit uns passiert in diesem Jahrhundert, oder etwa nicht? Das ist doch wohl Dämonie, oder etwa nicht? Was wir Menschen uns in diesem Jahrhundert geleistet haben. Studierte, aufgeklärte Menschen. Das ist doch dämonisch. Nicht, da ist doch ein Erdball, das könnte doch ganz friedlich zugehen auf diesem Erdball, oder? Die allermeisten haben Matura und haben studiert, nicht? Alles kluge Leute. Und was machen sie damit? Eine ganze Welt machen sie kaputt. Das ist doch nicht mehr logisch, was hier passiert. Das ist doch dämonisch. Wer das nicht merkt, der muss doch im Grunde genommen, der muss doch mit verschlossenen Augen durch die Gegend laufen, oder? Das ist die Urversuchung des Menschen. Und sie beginnt mit einem Versprechen. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet mächtig sein wie Gott. Ihr werdet wissend sein wie Gott. Die Macht des Aberglaubens ist einwandfrei zu entlarven. Mit der Macht, die eine ganze Menschheit in den Sünden verlockte und ihr damit jeden festen Boden entzog. Es ist die Macht der Hölle, die Macht des Satans selbst. Das ist die Verführungsmacht des Aberglaubens. Kein neutraler Spieler, bitte, der zu fröhlicher Spielerei aufmuntert, sondern der Feind Gottes selbst, der Mörder ist von Anfang. Und was ist denn jetzt die Macht dieses Feindes Gottes, die Absicht der Verführungsmacht? Gehen wir mal auf das Wort Aberglaube zurück. Was ist eigentlich Aberglaube? Wissen Sie, was Aberglaube heißt im Deutschen? Heißt, das meint eigentlich Abglaube. Abglaube, das heißt Wegglauben. Nicht hin zu Gott mit dem Glauben, sondern weg zu Gott mit dem Glauben. An was anderes glauben, aber nicht an den lebendigen Gott. Das ist also kein Glaube, der mich zu Christus führt. Das ist ein Glaube, der mich wegzieht von Christus. Wenn Christus aber dein Heiland ist und da dich etwas wegzieht von deinem Heiland, dann zieht dich das genau in das Gegenteil vom Heiland, nämlich zum Zerstörer und in deine Zerstörung. Das musst du wissen. Ein Glaube, der mich abzieht, abglauben lässt, wegzieht von Gott. Wer Gott gehört, der hat gewissen Boden unter den Füßen, das kann ich Ihnen aber sagen. Er kann auch gewisse Schritte tun. Er weiß sich geborgen, er ist an Land. Auf dem Felsengrund des Wortes Gottes kann er sich stellen. Aberglaube will jedoch in ein anderes Element locken, in ein anderes Gesetz, nicht in das Gesetz der Geborgenheit bei Gott, sondern in das Gesetz der Verlorenheit. Wer Gott abglaubt, verliert den Boden der Gewissheit und der Geborgenheit. Der Feind Gottes hat die Absicht, dich von Gott abzuziehen, dich von ihm zu trennen. Trennung des in Gott Geborgenen, aus seiner Geborgenheit bei Gott herausreißen. Das ist die Verführung des Abglaubens, des Aberglaubens. Des Aberglaubens, ihr Lieben. Das Gefährliche daran ist, dass es so im Aberglauben so viele religiöse Elemente im Spiel sind. So viele religiöse Elemente, fromme Elemente in Anführungszeichen. Ja, noch schlimmer, christliche Elemente werden mit in dieses Verführungsspiel hineingezogen. Martin Luther hat einmal ein treffendes Wort gesagt. Er hat gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Was wollte er damit sagen? Der Teufel äfft Gott nach. Er äfft Gott nach in allem. Das heißt, obwohl er der Böse ist, bedient er sich göttlicher Verhaltensmuster. Und darin liegt das Unheimliche seiner Verführung. So gibt es gegenüber dem frohen, gewissen Glauben an Gott im Machtbereich des Satans eben auch einen Glauben, eine seltsame Gläubigkeit, die nun allerdings nicht froh macht und nicht gewiss macht, sondern die ängstlich macht, die zerfahren macht, die nervös macht, die zerstört, verstehen Sie? Die den Menschen innerlich zerreißt und zerstört. Ich habe ja noch nie einen glücklichen Menschen gesehen, der sich mit okkulten Praktiken abgegeben hat, noch nie. Sagt Ihnen eben dieser große Pendler aus dem Ort, nicht, der mich da ansprach, das war ein Häufchen Elend. Dieser arme Kerl, das war ein Trümmerhaufen von Mensch, verstehen Sie? Kaputt war der Kerl. Ja. Der Affe Gottes sei der Teufel. Der die Dinge dann verdreht in einer Unheimlichkeit. Ich habe Leute erlebt, die bei den ernstesten Worten der Heiligen Schrift, in der Verkündigung, bei der Predigt, plötzlich einen Lachkrampf kriegten. Verstehen Sie? Und ihr Gesicht sich zu einer seltsamen Hässlichkeit verzog. Andere fallen in einen bleiernen Tiefschlaf. Als wenn der Gott nicht, als wenn dieser Teufel nicht will, dass der Gottes Wort hört. So was gibt es. Ganz seltsame Sache. Ganz seltsam. Und diese Satansgläubigkeit äußert sich dann in den seltsamsten Dingen. Wenn ihnen eine schwarze Katze über den Weg läuft und sie glauben, dass ihnen das jetzt Unglück bringt, dann stecken sie eigentlich schon drin in diesem Satansglauben. Machen sie sich nichts vor. Das ist schon Aberglaube. Wenn Sie der Zahl 13 eine besondere Bedeutung beimessen, und das tun ja viele, gibt viele Hotels, ich bin oft in Hotels unterwegs, ne? Da gibt es dann Zimmer, nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Zimmer 13 findest du gar nicht in manchen Hotels, weil keiner in Zimmer 13 gehen möchte, wissen Sie? Aufgeklärte Österreicher mit Matura, ne? Ciao, kann ich dir aber sagen, ne? Da geht keiner rein, deswegen kommt das Zimmer gar nicht mehr vor. Es gibt Schüler, die verlangen von ihren Lehrern, dass sie also auf keinen Fall jetzt eine Schularbeit schreiben am 13., weil das kann ja nur schief gehen. Ne? Wenn Sie glauben, in den 12 Tagen und Nächten zwischen Weihnachten und Epiphanias dürfe man keine Wäsche waschen oder in der Karwoche dürfe man keine Wäsche aufhängen, sonst kommt Unglück über einen. Wenn man das als eine Sitte nicht tut, ist das was anderes, nicht? Aber wenn man meint, wenn ich es tue, dann kommt Unglück, dann sind sie schon tief drin im Aberglauben. Wenn sie sich einen Talisman ins Auto hängen, damit sie immer gute Fahrt haben, damit sie immer Glück haben, dann sind sie schon ganz tief drin in diesem Teufelsglauben. Wenn sie auch nur ihr Horoskop, und ihr jungen Leute hört das sehr, sehr genau hin, wenn ihr auch nur euer Horoskop in der Zeitung lest, Ob ihr das ernst nehmt oder nicht, ist absolut nicht die Frage. Dann steckt ihr schon tief drin in diesem Aberglauben. Ihr Lieben, es kommt ja nicht darauf an, welche Kraft wir diesen Dingen beimessen. Wie oft haben mir Leute gesagt, oh, das mache ich ja nur so aus Spaß, Herr Pfarrer, nicht nur aus lauter Spaß. Die Frage heißt nicht, welche Kraft wir den Dingen beimessen. Die Frage heißt, welche eine Kraft so etwas hat. Und wir wissen noch sehr, sehr wenig von den Abgründen unserer Seele. Noch sehr, sehr wenig. Psychologen sprechen von Erfüllungszwängen. Wenn du liest, morgen zwischen 2 und 4 musst du sehr vorsichtig sein, sonst kann dir ein Unglück passieren. Und wenn du jetzt unbedingt doch in dieser Zeit im Auto sitzt, Psychologen sagen, dann gibt es einen Erfüllungszwang. Und du setzt dein Auto vor lauter Erfüllungszwang vor einen Baum. Gibt sowas? Sowas gibt es wirklich. Ihr Lieben, es sieht oft alles sehr, sehr spaßig und harmlos aus. Und ich weiß genau, was jetzt einige von euch denken. Einige denken jetzt nämlich, ach meine Zeit, der Pfarrer Eickhoff, der schießt jetzt mit Kanonen auf kleine Spatzen. Ne? Das ist doch alles viel harmloser, der macht doch hier nur Theater. Was soll das denn? Ihr lieben Leute, die Kraft, die hinter diesen lustigen Dingen steckt, die wir so gerne verharmlosen, die ist ganz nebenbei, und darauf kommt es mir an, so groß, diese Kraft, dass sie dich nicht zum lebendigen Glauben an den lebendigen Gott kommen lässt. Dass sie dich nicht zum lebendigen Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen gelangen lässt. Ich habe noch niemals einen Menschen erlebt, der im Auto einen Talisman hängen hat und gleichzeitig im lebendigen Glauben an Jesus Christus steht. Das geht nämlich nicht. Weil dich das abhält davon, an Christus zu glauben. So sieht das nämlich aus. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst absolut nichts anderes neben mir haben. So sieht's aus. Ihr Lieben, ich hätte es auch gerne ein bisschen anders. Ich hätte gerne auch ein paar kleine Schornsteinfeger in meinem Auto und dann das Gefühl, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich weiß, nein, auf diesen ganzen Mist kann ich getrost verzichten. Gibt ja eine ganze Industrie, ne? Eine ganze Industrie. Stell nur Schornsteinfeger her, also wie sagen wir hier? Rauchfangkehrer, ne? Stellen die her, nicht? Damit ihr alle Glück habt, nicht? Nein, damit die Glück haben, damit die einen ordentlichen Absatz haben. So sieht das doch aus. Ach, dieses Denken in Amuletten und Rauchfangkehrer und Marienbilder und kleine Kreuze, nicht? Also wenn du dir so ein Kreuz umhängst und meinst, jetzt hast du Glück, ist doch genau derselbe Aberglaube, ist doch völlig klar. Ist doch alles Mist, ihr Leute. Was soll denn das? Ja, wisst ihr, ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich mit diesen Dingen abgibt und gleichzeitig im lebendigen Glauben steht. Das ist für mich der Ernst der Lage. Dass das, wie nur nebenbei, kaum entdeckt und kaum bemerkt, unterbleibt, dass jemand zum Glauben kommt. Fröhliche Heilsgewissheit kann man nicht haben, wenn man in diesem Aberglauben gefangen ist. Im Gegenteil. Ganz tiefe Ängste durchfurchen einen, die man lange verdrängen kann, das weiß ich, aber die nichtsdestoweniger dennoch da sind. Ihr Lieben, damit wir uns richtig verstehen, heidnische Christlichkeit haben natürlich viele, die abergläubig sind, natürlich. Heidnische Christlichkeit ist ja genau der Boden, auf dem dieses Unkraut wächst. Satansgläubigkeit, bitte nehmen Sie das mit und sagen Sie das weiter. Also Aberglaube ist Satansglaube, nicht? Satansgläubigkeit äußert sich im christlichen Abendland immer christlich. Satansgläubigkeit, ich will es noch genauer sagen, nicht? Wir haben gesagt, Satan ist der Affe Gottes. Satansgläubigkeit äußert sich in katholischen Kreisen immer katholisch. Äußert sich in evangelischen Kreisen immer evangelisch, wie denn sonst? Buddhistische oder hinduistische Elemente stehen uns doch gar nicht zur Verfügung, haben doch gar keine Ahnung von. Bei uns wird sich Aberglaube immer christlich abspielen. Wie denn sonst? Aber viele meinen, weil es so ein bisschen christlich ist, muss es doch gut sein. Es ist niemals um so ein bisschen Christlichkeit gegangen in der Heiligen Schrift, sondern immer um den lebendigen Christus. An ihm aber entscheidet sich Leben und Tod. So sieht das aus. Das Wenden bei Krankheiten von Menschen oder Vieh ist ein satanisches Werk, aber es geschieht im Namen Gottes. Können Sie erleben, dass da einer anfängt zu murmeln. Nicht? Nach dem Vater, des Heiligen Geistes, und dann murmelt er noch so ein bisschen. Ganz christliche Worte kommen vor. Und viele meinen, weil das ist, kann das doch nicht böse sein. Ihr Lieben, ich frage euch, warum wohl haben wir ein zweites Gebot? Warum wohl? Weißt du, wie das heißt? Das heißt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht unbestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Im okkulten Bereich setzt man sich einfach darüber hinweg, man missbraucht den Namen Gottes. Kennen Sie noch Luthers Erklärung zu diesem zweiten Gebot? Viele Konfirmanden lernen ja heute den Katechismus nicht mehr, nicht? Die wissen gar nicht mehr, was da steht. Es wäre gut, wenn euer Pfarrer euch das noch lernen lässt, ne? Oh, ich könnte dich umarmen, lieber Bruder. Nicht? So muss das sein. Nicht? Die müssen wieder wissen, was Sache ist. Nicht? Die müssen wieder wissen, was Sache ist. Wisst ihr, Luthers Erklärung zum zweiten Gebot? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen, und jetzt kommt's, nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen. Man kann also beim Namen Gottes fluchen, schwören, man kann beim Namen Gottes zaubern, lügen und trügen. Lieber, wo gewendet wird, da wird gezaubert, da wird getrogen, das ist Missbrauch des Namens Gottes. Das ist eben so, dass man Gottes Namen missbrauchen kann. Man kann sogar mit Gott selber Missbrauch treiben. Wer hat denn wohl ein Interesse daran, den Namen Gottes zu missbrauchen? Wer denn? Der Feind Gottes selber, wer denn sonst? Er führt den Namen Gottes. Das ist doch das Unheimliche. Lesen Sie sich doch nochmal die Versuchungsgeschichte durch bei Matthäus 4. Womit kommt er denn, der Teufel, und will Jesus nun im wahrsten Sinne des Wortes betrügen und aufs Kreuz legen? Womit? Der Teufel. Womit? Mit Gottes Wort. Hat er sogar auswendig drin. So sieht's aus. Er führt den Namen Gottes. Das ist doch das Unheimliche. Paulus hat doch was davon gewusst. Wisst ihr, was der sagt? Satan, sagt er, macht euch nichts vor. Der verstellt sich in einen Engel. Der verstellt sich in einen Engel des Lichts. Und ist doch der Teufel. Er ist der Vater der Lüge. Er lügt also. Er ist der Mörder von Anfang an. Er tötet also. Er tötet nicht leiblich. Er tötet geistlich. Geistlich. Ich habe manche Leute erlebt, die waren dabei, zum Glauben zu kommen. Wissen Sie, wenn ich es natürlich sagen würde, das geistliche Embryo war schon da. Und dann kam irgendwie so eine okkulte Sache rein. Und dann war alles wieder weg. Das war dämonische Abtreibung. Was gibt es? Tötung des Geistlichen, was da werden will. So was gibt es. Ja, ihr Lieben, so sieht das aus. Es ist eindeutig, was diese okkulten und dämonischen Dinge angeht. Ich lese Ihnen noch ein Wort aus der Heiligen Schrift. 5. Mose 18. Wenn Sie sich nachher die Kassette kaufen wollen oder bestellen wollen, darum sage ich genau den Text, dass Sie es zu Hause nochmal nachlesen. 5. Mose 18, die Verse 9 bis 15, da heißt es: Da schon wird dem Volke Gottes gesagt, wenn du in das Land kommst, dass der Herr dein Gott dir geben wird. Na klar, Heidenland ist das. so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Oder Bannungen, das Wort, das hier steht, meint eigentlich das, was wir unter Wenden verstehen. Das Bannen von Krankheiten. Also oder Bannungen, Wenden oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder der die Toten befragt. Tischelrücken. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Da ist schon der Blick auf Jesus, versteht ihr? Aber dieses alles bitte nicht, bitte nicht. Ihr Lieben, das müsste uns eigentlich genügen. Wenn wir das eine oder andere auch nicht so ganz verstehen, wer kann da schon durchblicken letztlich? Aber das müsste uns doch genügen, wenn die Heilige Schrift uns sagt, wer sowas tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Aber ist es denn nicht ein Segen? Sagt mir jemand, ganz ehrlich. Weiß es nicht besser und meint es ganz ehrlich. Ist es nicht ein Segen, wenn jemand Gürtelrose hat? Nicht, das ist so eine schreckliche Sache, soll das sein. Das zieht sich so, Gürtelrose um die Gürtellinie hier, so ein rotes Gewächs dann, nicht? Ich weiß nicht, ob er das schon mal so gehabt hat. Das muss ja ganz furchtbar sein und auch furchtbar wehtun, nicht? Und das will man gerne loswerden, das verstehe ich ja auch, nicht? Wenn man sowas hat oder wenn die Haut übersät ist mit Warzen, sagt mir jemand, ist es nicht ein Segen, wenn das durch dieses Wenden dann geheilt wird? Wie kann es denn vom Bösen sein, wenn es doch hilft? Ihr Leute, meint ihr denn, der Teufel legt seine Visitenkarte auf den Tisch? Er tötet, aber er beginnt seinen Seelenmord mit der Lüge. Ihr Lieben, Wenden geschieht bei vielen Menschen, dass sie überhaupt zum Wender gehen, im Namen eines Obersatzes, an den sie leidenschaftlich glauben, leidenschaftlich. In Deutschland und in Österreich gibt es ein Glaubensbekenntnis, ich würde sagen so ein gottloses Glaubensbekenntnis, das wir sicher schon alle mal geplappert haben. Und ihr ahnt nicht, wie vielfältig wir daran glauben, eben auch in Österreich. Wissen Sie, wie dieser Satz heißt? Wie oft ich den schon gehört habe? Auch wissen Sie, Hauptsache, man ist gesund. Kennen Sie das? Wie oft wird das gesagt? Ihr Lieben, hier drückt sich etwas aus. Hauptsache, man ist gesund. Das ist dieser leidenschaftliche Obersatz. Ja? Ich dachte immer noch, Hauptsache wäre Gott. Ja? Hier wird etwas Gutes, aber was nicht die Hauptsache ist, zur Hauptsache erhoben. Dieses Wort Hauptsache, man ist gesund, plappern wir zwar dahin, aber es ist nichts anderes als ein Gott das Vertrauen aufkündigen. Denn das ist nun mal nicht die Hauptsache, dass man gesund ist. Die Hauptsache ist, dass du in Zusammenhang mit Jesus Christus kommst. Da kannst du sterbenskrank sein. Das ist besser, als wenn du gesund bist und in die Hölle gehst, oder? Hauptsache, man ist gesund, ist eine glatte Lüge. Hauptsache, es hilft. Ihr Lieben, wo steht das geschrieben? Hauptsache, man ist gesund. Das ist nicht Gottes Wort, das ist Teufelswort. Aber das wird geglaubt. Das wird unter uns geglaubt. Als ob es nicht Kranke gäbe, die nicht ein großer Segen für gesunde Menschen sind. Ich bin zweimal in meinem Leben durch unheilbar kranke Menschen ganz tief gesegnet worden. Ganz tief. Die sind nie gesund geworden, immer krank geblieben. Aber für mich, den sogenannten Gesunden, sind sie zum großen Segen geworden. vielleicht kann man sogar sagen, dass sie durch ihre Krankheit erst zu Segensmenschen wurden. Hauptsache, man ist gesund. Ihr Lieben, warum glaubt ihr das? Warum glaubt ihr das? Gesundheit ist eine Gabe Gottes. Natürlich. Und wir wollen uns alle freuen, wenn wir gesund sind. Ist doch klar. Ich möchte auch nicht krank sein. Gesundheit ist eine Gabe Gottes und wir wollen uns alle freuen, wenn wir gesund sind. Aber wer die Gabe zur Hauptsache macht, macht nämlich die Gabe zu Gott. Und das ist Dämonie. Und Dämonie ist teuflisch. Hauptsache gesund. Wissen Sie, was Jesus sagen kann? Wenn dir dein Auge zum Verderben wird, so reiß es heraus und wirf es weg. Und wenn dir deine Hand zum Verderben wird, so haue sie ab und wirf sie weg. Es ist dir besser, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Das sagt Jesus. Wenn das Gottes Wort wäre, Hauptsache gesund, dann hätte er das nie gesagt. Wer dieses als Obersatz hat, Hauptsache man ist gesund, der wird diesem Obersatz alles andere unterordnen. Wenn dieser Satz wahr ist, dann muss natürlich alles, was körperlich gesund macht, gut sein und was krank macht, schlecht sein. Wenn aber dieser Obersatz ein Satz des Teufels ist, dann können auch Dinge, die äußerlich gesund machen, die Seele eines Menschen krank machen. Und genau so ist es. Dass es wirklich hilft, dass solch eine Krankheit wirklich verschwindet, das ist, wenn ich es mal so ausdrücken darf, eine optische Täuschung. Eine optische Täuschung. Es gibt an dieser Stelle eine tiefe seelsorgerliche Erfahrung und die sieht so aus. Durch das Wenden verlagert sich die äußere Krankheit vom Körperlichen in das Seelische. Das ist das Problem. Die Seele wird krank. Und siehe dahin. Das können Sie daran sehen, dass solche Menschen sehr oft seltsam flackernd sind, seltsam unruhig sind. Dass sie doch böse werden, wenn die sowas hören, was ich hier sage. Ich habe das mal in der Bundesrepublik erlebt, da habe ich über sowas geredet. Und dann kam eine Frau zu mir, zitterte am ganzen Leibe, war erregt. Kann ich Ihnen ruhig sagen, das war sogar die Pfarrfrau. Hat gesagt, was Sie da gesagt haben, das ist Quatsch. Ich habe mich besprechen lassen und das hat mir nie geschadet. Und in dem Moment, wo sie das sagte, passierte was Seltsames. Auf einmal kriegte sie Zuckungen im Gesicht, die sie noch nie hatte. Ich habe mich besprechen lassen und es hat noch nie geschadet. Steht vor mir und plötzlich zuckt es immer in ihrem Gesicht. Pausenlos, hörte nicht wieder auf. Da brauchte ich gar nichts mehr zu sagen. Das war ein Zeichen, dass es ihr tief geschadet hat. Und dann haben wir tiefe, tiefe Gespräche gehabt und haben wirklich auf ihren Wunsch hin dann auch gebetet und sie losgesprochen im Gebet. Nochmal, durch Besprechen, durch Wenden verlagert sich eine Krankheit vom Körperlichen ins Seelische. Die Seele wird krank. Der Teufel ist ja nie der Herr über Krankheiten gewesen. Seine Praktiken befreien nicht, sondern sie ziehen immer tiefer in seinen satanischen Bann. Und sehen Sie sich einmal das Sterben von Wendern an und von denen, die sich haben dort besprechen lassen. Dann wissen Sie Bescheid. Das Sterben, es gibt Untersuchungen darüber, dieser Leute ist zum großen Teil sehr, sehr schrecklich. Es gibt nur einen, der Herr ist über solche Dinge, und das ist Jesus Christus. Ihn darf auch ein Kranker um Heilung bitten, wie das zum Beispiel der Aussätzige tut. Matthäus 8, ja, was sagt er? Er kommt zu Jesus, das ist was ganz anderes, und sagt zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Aber er legt es ganz in die Hände Jesu, spüren Sie es? Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Er legt es ganz in Jesu Hand. Hier merken Sie es, hier wird nicht gebannt, denn Wenden ist Bannen. Wenden ist kein Bitten oder Beten, sondern Bannen. Man will Gott für seine Zwecke bannen und wird selber ein Gebannter. Vielleicht liegt ein Bann über diesem Ort hier. Ich weiß es nicht. Darum darf ich das mal so ganz einfach sagen. Weil sich viele haben von Wendern besprechen lassen oder auf andere Weise hineingezogen sind in den Bannkreis des Teufels. Ich frage mich manchmal, warum das Evangelium so wenig greift, die Menschen so wenig hinreißt, ob da nicht ein Bann über weiten Teilen der Bevölkerung liegt, dass sie sozusagen im Griff dieses Bannes sind. Oder das ganze Gebiet der Wahrsagerei. Wie viele Menschen haben sich hier tief, tief in solch einen Bann ziehen lassen? Paulus sagt ja, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wahrsagerei aber will schauen und kündigt Gott damit das Vertrauen. Ihr Lieben, wir stehen vor der Frage, wie werden wir denn damit nun fertig? Es kann ja sein, dass manche unter uns sind, denen es nun langsam unerträglich wird, weil sie selber an dieser Stelle, vielleicht aus purer Unwissenheit, sich auf solche Dinge eingelassen haben. Ist denn nun alles aus oder was ist? Wie werden wir damit fertig? Zunächst noch ein hartes Wort an dieser Stelle. Wir werden damit nicht fertig, wir werden damit fertig gemacht. So sieht das aus. Das ist die Meinung und die Absicht des Bösen. Es gibt keinen menschlichen Weg da heraus. Du kannst nicht sagen, ach, vergesse ich jetzt und fertig. Nein, so einfach ist es nicht. Ich möchte Sie auf einen Umstand hinweisen. Ich habe Ihnen eben diesen Text gelesen aus dem Alten Testament, diesen Text der Urversuchung des Menschen. Der Urversuchung des Menschen, wo es da heißt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr Lieben, das ist nun glücklicherweise, diese Lüge der Schlange, das ist nun glücklicherweise nicht das letzte Wort der Bibel. Da fängt ja die Bibel eigentlich erst richtig an. Gott hat einen Weg bereitet, heraus aus dieser Ursünde und Versuchung. Nicht bei 3. Mose 18 oder 5. Mose 18 haben wir schon angedeutet gehört, ich will dir einen Propheten senden. Gott hat einen Weg bereitet. Er hat einen Weg bereitet. Und das ist der Weg des Glaubens. Das ist jetzt ganz entscheidend. Und damit stehen wir auch vor einer Entscheidung. Und die heißt nun mal eben Aberglaube oder Aberglauben. Und nun hört noch einmal, wie Gott mit den Verführten umgeht. Mit dir und mir. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Kampfansage gegen den Verführer. Liebeserklärung an die Verführten. Barmherzigkeit, barmherziges Zudecken. Heilen wollen der Verführten. Ihr Lieben, wie ein roter Faden zieht sich das durchs ganze Alte und Neue Testament. Hier ist das Dokument des Glaubens, das darlegt, wie Gott selbst die Absicht der Finsternis durchkreuzt. Und wie macht Gott das? Seine Heilsgeschichte setzt an, mitten im Unheil des Menschen. Aus den Menschen, die in der Gottesferne leben, erwählt er sich einen, das ist der Abraham, und macht diesen einen zu einem großen Volk. Und in diesem Volk, da nimmt er wieder den einen, der stellt er den einen hinein, der von Ewigkeit her sein Sohn ist, Jesus Christus. Zu ihm führen alle Linien der Heilsgeschichte. Alle Linien der Heilsgeschichte. Sie wissen sicher aus der Lektüre des Neuen Testamentes, dass sehr oft, wenn Jesus auf den Plan trat, von Dämonen besessene Menschen zu schreien anfangen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ich die Werke der Hölle zerstöre. Als er unter die Menschen tritt, bricht also dieser Widerstand auf. Der Feind holt aus zu seinem erbitterten Gegenschlag. Alles setzt er gegen den Sohn Gottes in Bewegung. Die Landesregierung, den Herodes, die Theologen, die Priester, das Volk, den eigenen Jünger, der ihn verrät, dann die römischen Richter, den römischen Richter. Woher kommt diese Todfeindschaft diesem, man kann doch wohl sagen, lammfrommen Jesus gegenüber? Woher diese Todfeindschaft? Woher? Die Macht der Finsternis sieht ihr Reich bedroht. Und als er am Kreuz ist, da hat er die Macht der Finsternis zerstört. Indem er als Schuldloser alle Schuld der Menschen auf sich genommen hat. Ihr Lieben, alle noch so berechtigte Anklage, mit der Satan vor Gott tritt und die Herausgabe meiner Person verlangt, ist auf einmal null und nichtig geworden. Wissen Sie, was das hier heute Abend heißt? Wenn Sie verführt worden sind durch die Sünde, durch die Macht des Satans zum Aberglauben, so sind Sie dennoch nicht verloren, wenn Sie sich auf die Seite des Siegers schlagen. Wenn Sie Jesus annehmen, das heißt, sein Urteil, das er am Kreuz erlitten hat, als Ihr eigenes Todesurteil anerkennen, und weil es nun schon vollstreckt ist an ihm, stellvertretend für sie, den Freispruch göttlicher Barmherzigkeit entgegennehmen. Das Urteil, dein Urteil, ist längst vollstreckt, ist längst vollzogen. Mein Urteil, sonst könnte ich hier nicht stehen. Mein Urteil ist vollzogen. Jesus hat es an sich vollziehen, vollstrecken lassen, für mich. Und ich darf frei ausgehen, für dich. Und du darfst frei ausgehen. Jetzt kann der Satan kommen und mich vor Gott verklagen. Und seine Anklage stößt ins Leere. Das Urteil ist schon vollzogen. Ich stehe auf der Seite des Siegers von Golgatha. Jesus starb für mich. Das ist diese schlichte, schlichte Weise. Und so möchte ich Sie nun fragen, am Schluss dieses Abends, wollen Sie sich nicht auch auf die Seite des Siegers von Golgatha schlagen? Da gehören wir hin. Unter das Kreuz. Da hat der Teufel alle Macht verloren. Wollen Sie nicht ein schuldbeladenes Leben abgeben? Gegen ein Leben voller Vergebung, voller Heil und Ewigkeit. Wollen Sie nicht Jesus annehmen? Vielleicht sagen Sie, ich möchte es gerne. Aber wie kann ich das praktisch tun? Ihr Lieben, wer nicht okkult gebunden ist, der kann in einem schlichten Gebet Jesus Christus sagen: Herr Jesus Christus, vergib mir alle meine Schuld. Und ich möchte jetzt mein Leben dir übergeben und komm du in mein Leben hinein. Dass sie einmal Ja sagen zu Jesus als zu ihrem Herrn und Heiland. Vielleicht ist jemand unter uns, der eigentlich nur dieses in der Stille einmal beten soll: Herr, ich möchte dir jetzt gehören. Das kannst du sogar während du hier sitzt tun. Wer aber okkult behaftet ist, und das ist ja nun das Thema unseres Abends gewesen, der soll unbedingt zu einem Seelsorger gehen. Was passiert dort? Der Seelsorger, wenn es sich um schwere okkulte Dinge handelt, wird noch ein paar andere hinzuziehen, zwei, drei andere, die schweigen können wie ein Grab und die dann wirklich mit dir zusammen beten und dich dann bitten, dich loszusagen vom Satan. Der Text durch eine Lossage kann folgendermaßen lauten: Ich entsage dem Teufel und allem seinem finsteren Wesen und Werken und übergebe mich dir, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und will dir im Glauben und Gehorsam treu sein bis an mein Ende. Also erst sage ich, worin meine Belastung besteht, das wäre die Beichte. Dann kommt die Lossage vom Satan. Daran schließt sich die Bitte um Vergebung an und auch, wie wir es gehört haben, die Übergabe an Jesus. Und dann wird der Seelsorger dir die Vergebung deiner Sünden, lateinisch nennt man das Absolution, unter Handauflegung vielleicht, erteilen. Darum geht es. Der Feind deines Lebens ist der Teufel. Der ist besiegt. Beruf dich in Zeit und Ewigkeit auf den Sieger von Golgatha. Und der heißt Jesus Christus. Und man kann nicht nur über ihn reden, man kann auch mit ihm reden. Und das wollen wir am Schluss dieses Abends jetzt tun. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir rufen dich an als den Sieger von Golgatha und Ostern. Du bist der Gekreuzigte und der Auferstandene für jeden von uns. Und ich möchte dich bitten für jeden von uns. Ich bitte dich besonders für die Konfirmanden, für die Mädchen und für die Burschen. Ich bitte dich für die anderen jungen Leute unter uns und für jeden Mann und für jede Frau. Ich bitte dich, Herr, dass niemand sein Leben mehr ohne dich leben möchte und dass jeder bereit ist, sich unter dein Kreuz zu stellen, damit er frei wird von allem, was ihn bedrängt, was ihn belastet oder was ihn in einen Bann gezogen hat. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass dein Evangelium durchbricht in unserem Land, dass die Mächte der Finsternis zerstört werden durch deine Gegenwart, durch dein Wort und durch deinen Geist. Wir wollen dir danken, dass wir auf der Seite des Siegers sein dürfen und beweise du dich unter uns immer wieder neu als der Sieger. Hab Dank, dass wir alle zu dir gehören dürfen. Amen.